온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 406. Zeckenbisse und Kopfläuse in der Onda-Info-Redaktion kündigen den Frühling an. Wir haben so einiges für euch zusammengetragen.
Wir haben Nachrichten aus Mexiko und Guatemala für euch.
Danach geht es weiter nach Brasilien. Dort nimmt der Protest gegen die Reform des Arbeitsrechts und der Rentenreform zu. Andreas Behn war vor Ort.
Ihr hört einen Bericht über Migrantinnen in Costa Rica und über kubanische Flüchtlinge, die ebenfalls in Costa Rica gestrandet waren, weil Nicaragua sie nicht rein und durchlassen wollte. Aber sie sind nicht die Einzigen. Der kostarikanische Dokumentarfilmer William Eduarte hat sich mit Hilfe der Rosa-Luxemburg-Stiftung umgeschaut.
Last but not least, Onda war beim Konzert von Daniel Viglietti. Der Schauspieler Rolf Becker sprach eine deutsche Version seiner Lieder. Aber hört am besten selber.
Und danke Felix, dass du spontan Montagmorgen unsere Festplatte repariert hast. Sonst gäbe es jetzt kein Onda-Info.
Eine unterhaltsame halbe Stunde wünschen euch die Ondistas.
Mexiko. Am vergangenen Osterwochenende wurde der ehemalige Gouverneur des mexikanischen Bundesstaates Veracruz in Guatemala verhaftet. Javier Duarte befand sich zum Zeitpunkt seiner Verhaftung bereits über 6 Monate auf der Flucht. Seit Oktober letzten Jahres wurde er wegen Geldwäsche und Beziehungen zum organisierten Verbrechen von den mexikanischen Behörden gesucht. Jetzt muss Duarte mit seiner Auslieferung nach Mexiko rechnen. Javier Duarte hatte das Amt des Gouverneurs von Veracruz zwischen 2010 und 2016 inne. Kurz vor Ende seiner Amtszeit dankte er überraschend ab und tauchte unter. Seinem plötzlichen Verschwinden waren Korruptionsvorwürfe vorausgegangen. Mehrere 100 Millionen Peso sollen er und seine Frau aus dem Staatshaushalt für sich und ihnen nahestehende Personen abgezweigt haben. Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass krebskranke Kinder in Veracruz keine Chemotherapie erhielten, sondern mit destilliertem Wasser behandelt wurden. Aufgrund fehlender Haushaltsmittel hatte die zuständige Behörde gefälschte Medikamente gekauft. Die Kinderschutzorganisation REDEM, Red por los Derechos de la Infancia in Mexiko, bezeichnete den Korruptionsfall als Staatsverbrechen. Selbst nach seinem Abtauchen konnte Duarte noch auf die Unterstützung hochrangiger Funktionäre auf allen politischen Ebenen bauen. Wie erst vor kurzem bekannt wurde, existierte eine WhatsApp-Gruppe von UnterstützerInnen, der bis zu seiner Verhaftung noch 50 namenhafte Persönlichkeiten angehörten. Präsident Peña Nieto selbst war wohl nicht Mitglied dieser Gruppe. Von Duartes Griff in die Staatskasse hat aber auch er profitiert. Generalstaatsanwaltschaft und Finanzministerium liegen Hinweise vor, dass seine Wahlkampagne im Jahr 2012 unter anderem mit Geldern aus Veracruz finanziert wurde, berichtet das investigative Nachrichtenmagazin Proceso.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Am 22. April, dem Tag der Erde, wurde dem guatemaltekischen Umweltaktivisten Rodrigo Todd der Goldmann-Umweltpreis 2017 verliehen. Mit der Verleihung des Preises wird er für seinen Einsatz zur Verteidigung der Landrechte der indigenen Quechí geehrt. Rodrigo Todd stammt aus Aguas Calientes am Lago Izabal, dem größten See Guatemalas. Hier leben die indigenen Quechí, Nachfahren der Maya. Bereits im 16. Jahrhundert haben die Quechí ihr Land erfolgreich gegen die spanischen Eroberer verteidigt. Heute kämpfen sie gegen multinationale Bergbaukonzerne und die eigene Regierung. In den 60er Jahren vergab die guatemaltekische Regierung Konzessionen zum Abbau von Nickel in der Region. Bis in die 80er Jahre baute die Firma Phoenix das Metall am Lago Izabal ab und verunreinigte den See mit ihren Abwässern. Als Mitte der 2000er Jahre der Nickelpreis auf dem Weltmarkt stieg, wurde die Konzession der Mine erneuert und auf die Gemeinde Aguas Calientes ausgeweitet. Die BewohnerInnen erfuhren davon, als Mitarbeiter der Bergbaufirma kamen, um sie von ihrem Land zu vertreiben. Als Gemeindevorsteher Aguas Calientes begann Rodrigo Todd, die Papiere zusammenzutragen, welche die Eigentumsrechte der Quechi beweisen. Dabei musste er feststellen, dass wichtige Unterlagen aus dem Grundbuch entwendet worden waren, um den Landraub zu rechtfertigen. Daraufhin verklagte Todd die guatemaltekische Regierung. Mit Erfolg. Im Februar 2011 erkannte das Verfassungsgericht die kollektiven Landrechte der Quechi an. Die Regierung muss die fehlenden Seiten ersetzen. Für diesen Sieg hat Rodrigo Todd einen hohen Preis gezahlt. Im Jahr 2012 starb einer seiner Söhne bei einem angeblichen bewaffneten Raubüberfall. Todd selbst erhielt mehrfach Morddrohungen. Allein innerhalb der letzten 15 Monate wurden zwei lateinamerikanische Goldman-PreisträgerInnen ermordet. Im März 2016 erschossen Auftragsmörder die honduranische Umweltaktivistin Berta Cáceres. Anfang dieses Jahres ist der mexikanische Umweltschützer Isidro Baldenegro López ermordet worden. Beide hatten den Goldman-Umweltpreis für ihr Engagement zur Verteidigung indigener Territorien gegen Raubbau und Megaprojekte erhalten.
In Brasilien will die rechte Regierung unter Präsident Temer das Arbeitsrecht und das Rentensystem reformieren. Sparpolitik sei der einzige Weg, die schwere Wirtschaftskrise zu überwinden. GewerkschafterInnen und MenschenrechtlerInnen sehen darin einen Angriff auf das Recht auf würdige Arbeit und Rente. Der soziale Frieden sei in Gefahr. Der Protest gegen das Reformpaket nimmt zu. Ende April soll es einen Generalstreik geben. Onda hat sich die Situation vor Ort genauer angesehen. Die Regierung will die Rentenbezüge der ArbeiterInnen und Angestellten kürzen. Dabei haben wir ein Leben lang dafür gearbeitet. Ich bin Pädagogin und werde jetzt viele Jahre zusätzlich arbeiten müssen, um Rente zu beziehen.
Das ist es, was sie wollen. Dass wir sterben, bevor wir in Rente gehen, damit wir keine Kosten mehr verursachen.
Die Stimmung in Brasilien ist schlecht. Immer mehr Menschen sind empört. Die Wirtschaft steckt in einer schweren Krise und die Arbeitslosenquote liegt bei über 13%. Nach mehreren Boomjahren gehen die Realeinkommen der unteren Schichten deutlich zurück. Doch damit nicht genug. Nun droht die Regierung mit einer Reform des Arbeitsrechts und des Rentensystems. Nur mit strikter Sparpolitik sei die Krise zu überwinden, wird argumentiert. Eine Deckelung der Staatsausgaben für die kommenden 20 Jahre hat der Kongress bereits Ende vergangenen Jahres beschlossen. Damit soll der Haushalt saniert werden. Als nächstes soll das Arbeitsrecht reformiert werden. Kein Grund zur Sorge, die Rechte der Arbeitnehmenden würden nicht angetastet, sagt Arbeitsminister Ronaldo Nogueira.
Não está em nossas propostas qualquer medida que vem.
Unsere Vorschläge enthalten keinerlei Maßnahmen, die die Rechte der abhängig Beschäftigten bedrohen. Weder deren verfassungsmäßige Rechte noch die Richtlinien der Arbeitsgesetzgebung werden von der Reform angetastet.
Forma clara na nossa legislação trabalhista.
Nicht nur Gewerkschaften und soziale Bewegungen sind da anderer Meinung. Gewarnt wird vor einer Umverteilung von unten nach oben. Ronaldo Fleury, Staatsanwalt für Arbeitsrecht, sieht eine Gefahr der Prekarisierung.
Die Arbeitsrechtsreform wird in der jetzt vorgeschlagenen Fassung dazu führen, dass feste, sozialversicherte Arbeitsplätze durch prekarisierte Jobs und Teilzeitarbeit ersetzt werden. Das hilft niemandem. Es wird zu niedrigeren Löhnen führen, zu schlechterer Ausbildung und mehr Rotation auf dem Arbeitsmarkt.
Der erste Schritt der Reform ist bereits getan. Outsourcing, also die Auslagerung von Arbeitskräften an externe, kostengünstigere Dienstleister, ist seit Ende März ohne Einschränkungen erlaubt. Die Liste der noch geplanten Veränderungen ist lang. Längere Arbeitszeiten, Lohnkürzungen bei Absatzproblemen, weniger Sozialleistungen. Was vorher verbriefte Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeiter war, soll in der neuen Gesetzgebung nur noch als Kannbestimmungen bestehen bleiben. Der Menschenrechtler Paulo Paruca kritisiert dies.
Es werden keine Rechte gekappt, kein Satz wird im Gesetz gestrichen, aber die Rechte werden nur noch virtuell existieren, denn in der Praxis sind sie jederzeit verhandelbar. Im Klartext, gesetzlich verbriefte Rechte werden durch ausgehandelte Rechte ersetzt.
Mit der Reform soll auch der Einfluss von Gewerkschaften begrenzt werden. Vor allem die Finanzierung der Arbeitnehmervertretungen würde flexibilisiert. Damit soll der Widerstand gegen die neuen Richtlinien erschwert werden. Für Menschenrechtler Paruka ist die Reform ein Geschenk an die Arbeitgeber.
Was ist der Zweck des Ganzen? Die Kosten der Arbeitskraft sollen gesenkt werden, und zwar auf dem Rücken der Arbeiter, der Arbeiterinnen, der Angestellten, der Beamten. Der Vorschlag ist, eine angeblich veraltete, viel zu teure Gesetzgebung zu modernisieren. Aber für wen ist sie zu teuer? Für die Arbeitgeber, die nicht mehr bereit sind, bestimmte Arbeitsrechte zu finanzieren. 13. Monatsgehalt, Urlaub, Überstundenausgleich, alles Errungenschaften, die uns schon fast natürlich vorkommen und jetzt in Frage gestellt werden.
Mehr noch als die Arbeitsreform erbost die Menschen in Brasilien die geplante Reform des Rentensystems. Sie sieht erstmals ein allgemeines Mindesteintrittsalter für den Altersbezug vor, 65 Jahre. Zudem soll die Zahl der dafür notwendigen Beitragsjahre deutlich erhöht werden. Gerade in armen Regionen, wo viele Menschen schwere körperliche Arbeit leisten, liegen die von der Regierung vorgeschlagenen Werte weit jenseits der statistischen Lebenserwartung. Frauen würden besonders unter der neuen Rentenberechnung leiden, da Hausarbeit abgewertet wird. Für Ende April rufen Gewerkschaften zu einem Generalstreik gegen die Reformen auf. Metallgewerkschafter Francisco Fernandes:
Unsere Lage wird sich dramatisch verschlechtern, da sowohl unser Recht auf würdige Arbeit wie auf eine Rente, die zum Leben reicht, auf dem Spiel stehen. Sogar diejenigen, die schon in Rente sind, sind betroffen. Denn der Vorschlag sieht auch harte Einschnitte bei der jährlichen Rentenanpassung vor.
Reformen und Sparpolitik haben zu einer neuen Politisierung in Brasilien geführt, nachdem endlose Korruptionsskandale und die heftig umstrittene Amtsenthebung der früheren Präsidentin Dilma Rousseff Mitte vergangenen Jahres zu einer breiten Lähmung im Land geführt hatten. Zehntausende sind bei den letzten Aktionstagen gegen das rechte Rollback unter Präsident Michel Temer auf die Straße gegangen, Tendenz steigend. Auch die Lehrerin Andressa Santiago wird bei dem Protest weiter mit dabei sein.
Wenn die Reform so umgesetzt wird, kann ich erst mit 80 Jahren in Rente gehen. Das ist doch absurd. Ich denke auch an meine kleine Tochter, die dann schon ab 16 Jahren arbeiten gehen muss, um irgendwann Rente in voller Höhe beziehen zu können. Wir müssen protestieren und die Reform mit allen Mitteln verhindern, sonst wird es einfach keine Rente mehr geben. Nur denjenigen, die Geld für eine private Rente haben, wird es gut gehen. Ich bin dagegen.
Es ist gerade mal anderthalb Jahre her, dass es Costa Rica für ein paar Tage auf einige Titelseiten der Weltpresse schaffte. Es ging um das Schicksal mehrerer tausend kubanischer Migranten, die auf ihrem Weg durch Zentralamerika in Richtung USA an Costa Ricas Nordgrenze gestrandet waren, weil Nicaragua sie nicht rein und durchlassen wollte. Erst nach langen Verhandlungen konnten die Kubaner ausgeflogen werden. Seit November 2015 haben fast 30.000 Menschen die Grenze von Panama ins nördliche Costa Rica überquert. Kubaner zunächst, Onda berichtete, im letzten und in diesem Jahr immer mehr Menschen aus Haiti und vor allem aus Westafrika. Viele mit dem Ziel USA oder Kanada. Während die meisten längst ihren Weg Richtung Norden fortgesetzt haben, hängen bis heute Hunderte an der Grenze zu Nicaragua fest. Der kostarikanische Dokumentarfilmer William Eduarte hat sich mit Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Grenzregion umgeschaut und unter anderem den vielleicht 30-jährigen Matthew aus Nigeria getroffen. Ich bin vor allem wegen Boko Haram und wegen der Wirtschaftskrise von Nigeria weg und zunächst nach Brasilien gegangen.
In Brasilien habe ich über ein Jahr lang in einem Restaurant gearbeitet. Doch dann kam die politische Krise in Brasilien und ich habe mich entschlossen, weiterzuziehen. Erst nach Peru, nach Kolumbien und dann in den Darién, in die sumpfige Grenzregion zu Panama. Dort sind wir 7 Tage lang durch den Busch gelaufen, ohne Essen, auch nachts. Das war schon sehr gefährlich. Irgendwo in der Nähe der Grenze hat uns die panamaische Migrationsbehörde mit Booten da rausgerettet. Sie haben dann unsere Personalien und Fingerabdrücke registriert und dann haben sie uns Richtung Costa Rica gefahren.
So when we moved to Panama, they take all our name and our fingerprints. So we moved to border, we crossed to Costa Rica.
Doch weiter ging es für Matthew bislang nicht. Der Grund: Nicaragua verwehrt ihnen erneut die Ein- und Weiterreise.
We leave this place. We weren't suggesting that we have to go to
Wir sind schon einmal von hier aus aufgebrochen, weiter in Richtung USA. Wir haben nachts ein Boot genommen, weil die Grenze ja dicht ist. Erst 5 Stunden auf dem Boot, dann 3 Wochen im Wald. Dann hat uns die nicaraguanische Migration aufgegriffen. Wir haben denen gesagt, wir wollen nur weiter nach Honduras. Aber die haben uns einfach zurück nach Costa Rica geschafft.
So, Immigration in Police in Nicaragua. We are trying to cross to Honduras. So they took us back to
In der Nähe der kleinen Stadt La Cruz an der Landstraße Richtung nicaraguanischer Grenze haben die Behörden ein Zeltlager in den Busch geschlagen. Rund 50 Großraumzelte bieten jeweils 30 Menschen Unterkunft. 3 Dutzend blauer Toilettenhäuschen säumen den Zaun. Jetzt, mit Beginn der Regenzeit, weicht der rote Erdboden auf. Es ist heiß und schwül. Jean Lerest aus Haiti sitzt vor einem der Großraumzelte und hier in Costa Rica fest. Mein Ziel sind die Vereinigten Staaten, aber seit Januar herrscht große Ungewissheit. Sie haben in den USA ja schon mit den Deportationen begonnen. Deswegen haben viele Familien hier Angst, ihre Reise fortzusetzen. Und deswegen bin auch ich schon so lange hier in Costa Rica. Immerhin ist die Betreuung durch die kostarikanischen Behörden, das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr sowie die Menschen in La Cruz gut. Matthew hat sogar Arbeit in einem Supermarkt gefunden, um die Reisekasse auffüllen zu können, so es denn irgendwann weitergeht. Die Durchreise afrikanischer, haitianischer und ein paar südamerikanischer Migranten mit Ziel Nordamerika ist nicht die einzige Migrationsbewegung in Costa Rica. Das kleine zentralamerikanische Land ist auch Zielland von Migration. Auch von Arbeitsmigranten, die auf den Ananasplantagen schuften, die sich immer weiter in die Landschaft fressen. Und hier ist der kostarikanische Staat längst nicht so fürsorglich, wie er sich bei den Durchreisenden gibt. Der Gewerkschaftler Gerardo Barva war selbst über ein Jahr lang Vorarbeiter auf einer Ananasfinca.
El asunto en las empresas piñeras y cañeras y naranjeras es algo que solo viviéndolo pueden darse cuenta lo que sufre.
Man muss das am eigenen Körper erfahren haben, um sich vorstellen zu können, wie die ArbeitsmigrantInnen auf den Ananas-, Orangen- und Zuckerrohrplantagen leiden. Die werden de facto versklavt. Sie werden für gerade mal $6 am Tag beschäftigt, müssen unter sengender Hitze von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abends schuften. Sie müssen auf der Plantage einkaufen, bekommen keine medizinische Versorgung und dürfen nicht mal Wasser holen. Die Politik muss sich endlich die Hosen anziehen, um diesem Treiben ein Ende zu bereiten, damit die Rechte auch von Arbeitsmigrantinnen garantiert werden.
Necesitamos que haya algún partido político que se amarre los pantalones en Costa Rica y exija a las empresas darles todo el merecimiento que necesitan los empleados, los trabajadores migrantes.
Mindestlöhne, obligatorische gesetzliche Krankenversicherung, humane oder auch nur feste Arbeitszeiten, Pustekuchen. Auch weil Migranten nach kostarikanischem Gesetz keine Gewerkschaftsmitglieder sein dürfen. Der Agrarexport ist Costa Ricas größter Devisenbringer. Die kostarikanischen Grundbesitzer und transnationale Agrarmultis haben gewaltigen Einfluss auf die Politik. Deswegen müssen die Produktionskosten so weit runter wie möglich auf dem Rücken nicaraguanischer MigrantInnen. Ein Aufschrei der Empörung ob dieser unmenschlichen Bedingungen ist aus der kostarikanischen Gesellschaft allenfalls vereinzelt zu hören. 300.000 Tikas und Tikos leben übrigens selbst im Ausland, sagt zumindest eine auch schon 5 Jahre alte Studie verschiedener kostarikanischer Ministerien. Eine Hälfte in den USA, die andere Hälfte in Zentralamerika und Mexiko, in Kanada und Europa. Im Vergleich zu den anderen zentralamerikanischen Ländern hat die große Mehrheit der kostarikanischen Migranten einen Berufs- oder gar Uni-Abschluss. Das führt zu üppigen Rücküberweisungen an ihre Familien in Costa Rica. Und so fließt mehr Geld ins Land, als von den in Costa Rica lebenden Migranten in ihre Herkunftsländer überwiesen wird. Ein schöner Geldsegen für Costa Ricas Volkswirtschaft. Aber auch in Costa Rica ist es gerade Mode, nur die angeblich negativen Seiten von Migration zu sehen.
Zu Besuch aus Uruguay in Berlin war Daniel Viglietti. Seit vielen Jahren vertritt er mit seinen Liedern die Stimme sozialer Bewegungen und der einfachen Bevölkerung. Er singt in armen Vierteln, in besetzten Fabriken, bei Demonstrationen. Gemeinsam mit dem deutschen Schauspieler Rolf Becker trat Daniel Viglietti in Berlin anlässlich des Geburtstages der Tageszeitung Junge Welt auf. Onda war vor Ort und hat für euch ein paar Töne eingefangen. Rolf Becker und Daniel Viglietti verbindet eine lange Freundschaft, von der Rolf Becker berichtet.
1974 ist Daniel zum ersten Mal hier in Berlin auf dem Festival des politischen Liedes. 1984 geht er zurück nach Uruguay, hat heute dort einen eigenen kleinen Sender, Timpano Trommelfell. 2012 haben wir uns wieder gesehen in Montevideo. Er hat mir die Stadt gezeigt, er hat mir die Geschichte des Landes erzählt. Daraus nur ein Moment, der mich sehr erschüttert hat. Wenn man auf der Gegenseite der Altstadt, auf der anderen Seite des großen Hafens, den Abhang runtergeht, dann sind dort zwei mehrere Meter hohe Glasscheiben. Und in die Glasscheiben eingraviert Namen. Namen, Namen, Namen. Und Daniel stand mit mir da und sagte, meiner fehlt. Wir nennen ihn einen Vertreter des Canto Popular, des Nueva Canción, sowie Violeta Parra und Victor Jara. Wir sind Bezugspunkte eines kollektiven Gedächtnisses. Lasst uns das auch mit der Zeitung erhalten. Daniel Hübeck. Gulisito, mein kleines Kind. Kind, mein Kind, du kommst im Frühling, dann werde ich dich bringen, mein kleines Kind. Eine Wiege aus wilden Blumen bereite ich dir. Obwohl du arm geboren bist, bringe ich dich zur Welt. Wir brauchen Kinder für das Morgenbrot. Kind, kleines Kind, der kleine neue Mensch wird kommen. Kind, mein Kind, dein Kind. Und jenes Kind, alle voran, lauft und lauft. In einem neuen Leben kommt ihr an. Obwohl du arm geboren bist, bringe ich dich zur Welt. Wir brauchen Kinder für das Morgenrot.
En primavera te traeré, Gurisito mío, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Si eliges libremente madre ser, que los gurisitos sean fruto del impulso de querer. Que no nazcan presos de la adversidad, se precisan niños siempre en libertad, se precisan niños siempre en libertad. Niño, quisiera traerte a un mundo sin impunidad, donde haya justicia y no desaparezca la verdad, donde aquellos niños, los que aún no están, puedan encontrarse con su identidad, puedan encontrarse con su identidad. Niña, mi niña, mi gurisita dulce, llegarás. Cuna libertaria con canto de chingolo soñarás. Y que siempre luches por la igualdad, que nadie lastime a tu humanidad, que nadie lastime a tu humanidad. Basta de crueldades, que la ternura sea el porvenir. Que los gurisitos se adueñen del planeta y a vivir. Que niñas y niños dejen de morir por carencia de agua, de pan y maíz. Por carencia de agua, de pan y maíz. Hombrecito nuevo llegará, gurisito feo, ñatita de glicina él tendrá, y mientras él crezca, crecerá también, en lugar de todos será para bien, en lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán de la misma leche y del mismo pan, de la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazca pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.